Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 3. Während die Damen sich zur Ruhe begaben, lehnte Müller am offenen Fenster seines kleinen Dachkämmerchens und ließ seinen Blick den dahin eilenden Wolken nachschweifen. Aber er dachte an etwas ganz anderes als an die feuchten Gebilde der Luft. Er dachte an das göttliche Mädchen, das ihm jetzt erschienen war wie ein Wesen aus überirdischen Regionen. Und er dachte auch an die Worte, welche er gehört hatte und die er nicht zu verstehen vermochte. Was hatte sie gemeint mit dem Ideale, welches ihr verkörpert worden sei? Welche Ähnlichkeit war den beiden an ihm aufgefallen? Bis auf den Bart, hatte die andere gesagt. Das meiste Nachdenken aber verursachte ihm der Umstand, dass Graf Rallion auch mit zugegen war. Hatte der General denn nicht gesagt, dass sie einander noch gar nicht gesehen hätten? Sollte dies auf einem Irrtume beruhen? Sollte vielleicht gerade dieser Oberst ihr Ideal gewesen sein? Bei diesem Gedanken war es Müllern, als ob man ihm ein Schwert mitten durch das tiefste Leben stoße. Es türmte sich über ihm auf wie eine dunkle, verhängnisvolle Wand, bereit, über ihm zusammenzubrechen und ihn unter ihrem Schutt zu begraben. Er fand während der ersten Hälfte der Nacht keine Ruhe und schlief erst ein, als die ersten Vogelstimmen bereits das Nahen des heranbrechenden Morgens verkündeten. Und dann kam der Hausknecht, um ihn mit der Bemerkung zu wecken, dass das Dampfboot in kurzer Zeit aufbrechen werde. Er erhob sich und fand, als er das Gastzimmer betrat, dass die Passagiere bereits alle aufgebrochen waren. Er trank seinen Kaffee schleunigst und eilte ihnen nach. Da fiel ihm unterwegs ein, dass er der Baroness hätte sagen können, dass er als Erzieher ihres Stiefbruders engagiert sei. Doch konnte er den Umstand, es unterlassen zu haben, für keinen Fehler halten. Er brauchte ja nur zu tun, als ob er ihren Namen gar nicht kenne. Es war nach dem gestrigen schönen Tag ein minder angenehmer Morgen eingetreten. Dichter Nebel lag auf dem Flusse und es schien nicht, dass er sich bald teilen und erheben wolle. Die Luft lag schwer und regungslos auf der Gegend und anstatt der gewöhnlichen Morgenfrische war eine laue, unerfreuliche Pression zu bemerken, welche die feuchten Ausdünstungen der Wiesen und des Flusses beinahe greifbar machte. Als Müller an Bord stieg, stand man bereits im Begriff, das Landungsbrett vom Schiffe wegzuziehen. Er sprang hinüber und löste sich an der Schiffskasse ein Billet des zweiten Platzes. Ein Schulmeister kann nicht gut für den ersten Platz bezahlen. Da er hinten eingestiegen war, musste er die ganze Länge des ersten Platzes durchwandern. Dort saßen bereits die französischen Herren auf ihren Feldstühlen. Als sie ihn erblickten, rief der Oberst, »Da kommt auch der deutsche Tölpel, macht ihm Platz, damit er kein Unheil anrichtet.« Sie ließen ihn unter lautem Lachen an sich vorübergehen. Er nickte ihnen mit ehrerbietiger Freundlichkeit zu und zog den Hut vor ihnen, als ob er ihre höhnischen Gesichter für den Ausdruck gnädiger Herablassung halte. Vorn auf dem zweiten Platz saß Fritz der Diener, welcher gar nicht tat, als ob er Müller bemerkte. Er hatte sich sehr verändert. Anstatt seiner gestrigen Kleidung trug er eine weite, blauleinene Bluse, ebensolche Hose und ein rotes Tuch um den Hals. Auf seinem ganz glatt geschorenen Kopfe saß ein Hut von ganz der Form, wie sie in jenen lothringischen Gegenden, besonders in den Departements Moselle und Myrt, gebräuchlich ist. Wer ihn nicht kannte, der musste ihn für einen jungen Landmann aus der Gegend von Metz oder Nancy halten. Müller hatte keine Ahnung, auf welche Weise Fritz zu dieser Umwandlung gekommen war. Doch freute er sich über diese, da sie den Umständen ganz angemessen war. Er wusste, dass Fritz ein schlauer und vorsichtiger Kopf war, auf dessen Treue und Verschlagenheit er sich vollständig verlassen konnte, und so erwartete er die spätere Erklärung desselben mit größter Ruhe. Das Schiff setzte sich in Bewegung und stieß vom Ufer ab. Müller stand an der Brüstung und beobachtete die Bewegung der Räder, welche die heute sehr dunkel gefärbten Wasser peitschten. Da bemerkte er einen Mann, welcher vom ersten Platz auf dem Hinterteile des Schiffes aus langsam nach vorne geschritten kam. Beim Anblick dieses Herrn drehte er sich schnell um. Es war klar, dass er verhindern wollte, von ihm genauer betrachtet zu werden. Der betreffende Herr war sehr anständig gekleidet. Seine fast militärisch stramme Haltung, der elegant gehaltene Vollbart und das goldene Lorgnon gaben ihm ein vollständig distinguiertes Aussehen. Seine scharfen Blicke überflogen die Anwesenden. Als er den Buckeligen erblickte, flog ein leises Lächeln über seine geistreichen Züge und er schritt in der Haltung eines Mannes auf ihn zu, der sich gelangweilt fühlt und um jeden Preis eine Zerstreuung sucht, mag sie sich ihm nun bieten, auf welche Art es immer sei. Müller bemerkte dies und wendete sich noch weiter ab, so viel dies, ohne auffällig zu werden, geschehen konnte. Es half ihm nichts. Der Fremde schlenderte bis hart an ihn heran, blieb dastehen, warf einen beobachtenden Blick hinauf auf den dichten Nebel und sagte dann: »Ein unangenehmer Morgen. Dieser Nebel ist so dick und massig, dass es scheint, als könnte man ihn in Bänder zerschneiden. Ich fürchte, wir werden auf unserer Fahrt ein tüchtiges Gewitter bekommen.« Müller wusste, dass ihn der Fremde sehr gut kenne, nicht nur ihn, sondern auch den Diener Fritz. Er sah seinen ganzen Plan in allergrößter Gefahr, aber er musste antworten. Er verstellte so viel wie möglich seine Stimme und sagte: »Das Gewitter ist uns sicher, man wird nach unten gehen müssen.« Dabei drehte er sich um und machte Miene, seinen Worten sogleich die Tat folgen zu lassen. Der andere jedoch legte ihm die Hand auf den Arm und meinte: »Sie können noch warten, denn das Wetter hat sich noch lange nicht ausgebildet. Erlauben Sie mir, mich Ihnen vorzustellen. Ich nenne mich Bertrand und bin seit einiger Zeit Arzt in Thionville.« Jetzt war Müller gezwungen, sich voll nach dem Sprecher herumzuwenden. Er tat dies und sagte unter einer Verbeugung: »Ich heiße Andreas Müller und gehe als Erzieher nach Autry.« »Andreas Müller, Doktor der Philosophie, ich weiß das.« »Ah«, sagte Müller beinahe erschrocken, »ja, ich bin Hausarzt des Herrn von Saint-Marie, der sich gegenwärtig in Autry befindet und weiß, dass er Sie erwartet.« »Aber, mein Herr, wie können Sie wissen, dass ich gerade der Erwartete bin?« »Sie nennen mir ja Ihren Namen, den ich von dem Herrn Baron gehört habe. Und übrigens«, hier sank seine Stimme zu einem leisen Ton herab, »hörte ich es auch von einem Kräutersammler, welchen ich gestern Abend in Trarbach engagiert habe.« Müller machte eine Bewegung, welche eine stumme Frage ausdrückte, und der Arzt, welcher dies bemerkte, fuhr fort: »Ich traf diesen Mann, dem ich sehr viel verdanke, ganz unerwartet. Ich muss Ihnen nämlich sagen, dass ich im letzten deutsch-österreichischen Kriege auf der Seite Österreichs als Arzt tätig war. Bei Gitschin passierte es mir, dass ich den Verbandplatz wechselte und dabei vor ein preußisches Ulanenregiment geriet, welches zur Attacke vorstürmte. Ich sah, dass ich nicht weichen konnte und zermalmt werden würde, besonders da mich in demselben Augenblicke ein Granatsplitter gefährlich verwundete und zu Boden riss. Ich erhob unwillkürlich in flehender Stellung die Arme. Die Lanzenspitzen der Ulanen flogen wie ein brausender Wald daher und befanden sich kaum noch 100 Schritte von mir entfernt. Es war ein furchtbarer, aber militärisch schöner Anblick. Das heransausende Regiment bildete eine feste, geschlossene, eisenstarrende Masse. Man sah, es werde unwiderstehlich alles vor sich niederreißen. In seiner Front war nicht die geringste Lücke zu bemerken. Ich war verloren und erwartete im nächsten Augenblick die stampfenden Pferdehufe auf meinem Körper zu fühlen. Da bemerkte ein Offizier meine emporgestreckten Hände. Er spornte sein Pferd zu doppelter Eile. In weiten, tigergleichen Sätzen kam er voraus und herangesprengt, und indem er an mir vorüberschoss, bog er sich zu mir herab, fasste mich mit starker Faust beim Arme, riss mich empor, warf mich vor sich über seine Knie und nahm nun wieder Fühlung mit den seinen. Das geschah so exakt, so elegant und mit großer Entwicklung seiner ungeheuren Körperstärke, als habe er sich für diesen Fall besonders eingeübt. Mein zerschossenes Bein schmerzte mich, mein Kopf brannte. Ich sah rechts und links die fürchterlichen Lanzen hervorragen. Ich hörte den Donner des Hufgetrampels. Ich sah gerade vor uns das Aufblitzen der österreichischen Batterien. Ich hörte das Brüllen der Kanonenschlünde, deren Kugeln fürchterliche Lücken in die Masse der Ulanen rissen, doch das Regiment schloss diese Lücken augenblicklich wieder und warf sich auf die Infanterie, welche die Bedeckung der Batterien bildete. Ich hörte noch das Schnellfeuer der Verteidiger, dann entschwand mir im Getöse und im Tumult des wilden Kampfes die Besinnung. Müller hörte wortlos zu, aber seine Augen leuchteten und seine Wangen glühten. Er schien das Gefährliche seiner jetzigen Lage ganz vergessen zu haben. Er dachte gar nicht daran, dass seine Verkleidung entdeckt werden könne, ja bereits schon durchschaut sei. Der Arzt fuhr nach einer kurzen Pause fort. Als ich wieder zu mir kam, lag ich zwischen den Kanonen der eroberten Position. Ein preußischer Regimentsarzt kniete, mit meiner Verwundung beschäftigt, bei mir, und dabei stand der Premierleutnant, welcher mich gerettet hatte. Er übergab mich, nachdem ich verbunden worden war, seinem Burschen, der eine Kugel in den rechten Arm erhalten hatte und im Lazarett mein treuester Pfleger wurde. Ihnen beiden, dem Leutnant von Königsau und seinem wackeren Fritz, verdanke ich meine Rettung und mein Leben. Der Premierleutnant ist zum Rittmeister avanciert. Ich habe ihn nicht vergessen und würde ihn unter Tausenden heraussuchen und unter jeder Kleidung erkennen. Er sprach diese Worte mit einem feinen Lächeln und fügte dann hinzu: Ich bin ein Deutsch-Österreicher, ein Deutscher von ganzer Seele. Aber ich hatte in Thionville einen Verwandten, der Arzt war und eine bedeutende Praxis besaß. Er starb und hinterließ mir sein Vermögen mit dieser Praxis. Ich nahm keine Veranlassung, diese Lebensstellung auszuschlagen und befinde mich sehr wohl. Gestern Abend übernachtete ich in Trarbach und traf daselbst zu meiner außerordentlichen Freude jenen wackeren Offiziersdiener. Er suchte sich in der Nähe von Thionville eine leichte Stellung, die ihm Zeit genug lässt, seinen persönlichen Liebhabereien nachzugehen, und so habe ich ihn als Kräutersammler bei mir eingestellt. Was ich weiter ahne und schließe, Herr Doktor, das ist wohl nicht nötig zu sagen. Ich freue mich, Sie recht oft in Autry zu sehen und versichere Ihnen auf mein heiligstes Ehrenwort, dass ich nur den innigsten Wunsch habe, Ihnen nützlich sein zu können. Er reichte ihm die Hand und kehrte dann nach dem ersten Platze zurück. Gott sei Dank, die Gefahr war vorbei. Fritz hatte sehr viel gewagt, diesen Arzt zu seinem Vertrauten zu machen, aber das Wagnis war glücklicherweise gelungen. Übrigens wusste Fritz ja weiter nichts, als dass sein Herr verkleidet nach Autry gehe. Mehr konnte er dem Arzte nicht gesagt haben, und dieser hatte jedenfalls Bildung, Gemüt und Dankbarkeit genug, seinen Lebensretter nicht in Verlegenheit zu bringen. Vielleicht war es sogar sehr vorteilhaft, ihm begegnet zu sein. Seine Bekanntschaft mit den Verhältnissen und Personen konnte für Müller von großem Nutzen sein, und zunächst war es ja schon als eine große Bequemlichkeit zu betrachten, dass er Fritz ein Unterkommen gewährt hatte, welches diesem erlaubte, seinem Herrn zu jeder Zeit zur Verfügung zu stehen. Es war recht umsichtig von ihm gewesen, den Kräutersammler in französische Tracht zu stecken, und ebenso war es dankenswert, dass er Müller aufgesucht hatte, um sich ihm zu erklären und ihn zu beruhigen. und zuletzt zeigte er noch einen feinen Takt, sich zurückzuziehen, sobald er erkannt hatte, dass es ihm gelungen sei, die Verlegenheit Müllers zu heben. Der Letztere fühlte sich vollständig befriedigt. Er sah, dass Fritz einen bittend fragenden Blick herüberwarf und beantwortete dieses stumme Gesuch um Verzeihung mit einem wohlwollenden Lächeln, fügte dazu aber ein leises Emporziehen der Brauen, welches dem Diener bedeuten sollte, in Zukunft nicht mehr so eigenmächtig zu handeln. Unterdessen war das Dampfboot bereits über Bernkastel hinausgekommen, ohne dass die Nebel weichen wollten. Es passierte noch Mülheim, Wingerath und Emme, und nun endlich zog der Nebel in langen, beweglichen Schwaden über die Wellen dahin. Jetzt macht der Fluss eine weite Biegung nach Norden hin und bietet der Schifffahrt gefährliche Hindernisse dar. Während er das linke Ufer unterhöhlt und da tiefe Strudel bildet, setzt er auf der anderen Seite alles ab, was er mit sich führt. Kapitän und Steuermann müssen beide gleich vorsichtig sein. Die Nebel schwanden, aber anstatt dass es heller wurde, legte sich eine unheimliche Dunkelheit auf der Erde nieder. Der Himmel hatte sich schwarz umzogen und die Wolken hingen schwer und tief hernieder, so dass es schien, als ob man sie greifen könne. Ein lang andauerndes Wetterleuchten umzuckte rundum den ganzen Horizont. Einzelne schwere Tropfen fielen, dann fuhr ein blendender Blitzstrahl hernieder, es war, als ob ein großer, ungeheurer Feuerklumpen vom Himmel falle. Ein entsetzlicher Donnerschlag folgte, und nun brach ein Regen los, so massenhaft, so flutenähnlich, dass man meinen sollte, die Wellen eines ganzen Meeres stürzten von der Höhe hernieder. Das Verdeck des Schiffes säuberte sich im Nu von sämtlichen Passagieren. Sie eilten nach den Kajüten, um Schutz zu suchen. Auch Müller war nach unten gestiegen.